Einige von euch unterstützen Vrindt per Überweisung. Dummerweise macht meine alte Bank dicht und ich habe eine neue Kontonummer. Die findet ihr auf vrindt.de. Danke für eure Unterstützung.
Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht der Koproduktion von Vrindt und DLF Nova, wie immer mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Sei gegrüßt.
Wer redet, ist nicht tot. Stalin redet nicht mehr. Ergo.
Also ist er tot.
Thema heute: Stalins Tod. Warum Stalins Tod? Was ist, ist der auf besonders spektakuläre Weise gestorben?
An sich ja, kann man schon sagen. Das stimmt. Aber das ist viel profaner, als du denkst. Das jährt sich in diesem Jahr, also 1953, 2023, sind summa summarum 70 Jahre. Und da wir ja immer ein Datum suchen, was sich irgendwie rundet und wo wir auch so ein bisschen einen Link zu heute haben, ist Stalins Tod einfach Thema. Und um die Frage von dir am Anfang zu beantworten, ja, er ist gestorben an seinem eigenen Wahnsinn, weil er hat also unter Todesandrohung seinen Bediensteten in seiner Datsche 50 Kilometer außerhalb von Moskau verboten, ohne dass er sie gerufen hat, in seine Gemächer einzutreten.
Wow.
Und dann erleidet er einen Schlaganfall mit, also das Gehirn ist betroffen und lebenswichtige Funktionen. Und er gibt also keinen Laut und alles ist mucksmäuschenstill und die Herrschaften denken, er schläft, weil am Abend vorher wurde heftig gesoffen, wie häufiger im Kreml. Bugarin und Chruschtschow und wie sie alle hießen, haben also mächtig Schiss in der Büchse und sagen, nee, da gehe ich jetzt nicht rein, weg, weg, weg. Und so kommt es dann, dass er eine ganze Zeit lang dort liegt und das natürlich mit seinen Konsequenzen immer schlimmer wird. Und irgendwann kommt die Post und die Post hat also Vorrang und der die Post bringt, der darf da rein und der klopft also ganz vorsichtig und ruft irgendwie, ist der Genosse Stalin da oder schläft der Genosse Stalin oder dürfen wir eintreten und so weiter. Und das ist wieder kein Mucks und dann machen sie die Tür auf und dann sehen sie ihn am Boden liegen in seiner eigenen Pisse, aber er ist noch nicht tot. Ja. Und dann kommt irgendwann eine Krankenschwester, die sagt, ich rühre den Mann nicht an, da muss man einen Arzt holen. Aber die Ärzte, also die guten Ärzte sitzen alle im Knast, weil dieser bekloppte Stalin hat sie alle in den Knast gesteckt, weil er glaubte, dass die vom Westen bestochen sind und ihn umbringen wollen. Und da muss also tatsächlich einer zum Gefängnis fahren und hat den sowieso Arzt da rausgeholt und der hat dann gesagt, ja, der Genosse Stalin hatte einen Schlaganfall und ein paar Stunden später war er tot. Also insofern ist das, wie soll ich sagen, schon spektakulär, weil er hätte vermutlich gerettet werden können, wenn er einfach ganz normal im Bettchen gelegen hätte und die Leute zu gewohnter Zeit reingekommen wären und er in ein Krankenhaus gebracht worden wäre.
Aber das dadurch, wahrscheinlich haben die ernsthaft Angst gehabt, erschossen zu werden, wenn die
Genau. Die hatten Angst, erschossen zu werden. Und die Frage ist jetzt, wie wird man so? Also weil ja meine steile These lautet, wenn man geboren wird, ist man noch nicht so. Und
die wenigsten.
Alle Therapeuten dieser Welt bestätigen das. Jetzt ist aber trotzdem die Frage, wie wird man so? Also gehen wir mal zurück zum Anfang dieses Lebens. Das beginnt im Dezember 1878. Da wird der Mann geboren als Vissarionowitsch Djugaschwili in einer winzigen kleinen Stadt im Kaukasus. Wer je im Kaukasus war, im Übrigen empfehle ich sehr eine Reise dorthin, wenn die Lage sich wieder verändert hat. Das ist wüst. Das ist wild, aber das ist auch toll. Also es ist eine unglaubliche Natur und ganz großartig, aber es ist auch mit Menschen übersät, die auch ziemlich heftig sind. Und einer von diesen ziemlich heftigen Menschen war sein Vater. Der war ständig mit der Schnapsflasche am Hals und war einer, der geprügelt hat, und zwar heftig. Mhm. Der kleine Stalin und seine Mutter werden also unentwegt von ihrem Vater, also Ehemann, drangsaliert. Und man kann, wenn man möchte, aber ich bin ja Historiker und kein Psychotherapeut, aber trotzdem.
Ja, kommt auf selber raus.
Ah ja.
Man muss doch mal 5 gerade sein lassen.
Ja, ist kein Problem. Jedenfalls könnte man ja auf die Idee kommen, dass in dieser frühkindlichen Erfahrung die Wurzel seiner wirklich entsetzlichen Empathielosigkeit sein könnte, die man zeitlebens von ihm wirklich erfahren hat. Das flößte seinen Gegnern Angst ein, aber andersherum hatte Stalin eben auch Angst vor Leuten, die mächtiger waren als er selber, wie zum Beispiel sein Vater, oder die mehr Macht hatten als er selber oder die gar Macht über ihn ausüben konnten und alles eben wie sein Vater. So, also das ist so ein Punkt, wo man sagt, yo, da erkenne ich tatsächlich Wesenszüge wieder, die so ein ganzes Leben lang ausgemacht haben. Mhm. Irgendwann trennen sich die Eltern, weil die Mutter keinen Bock mehr hat und abhaut und der Vater nicht in der Lage ist, hinterherzukommen. Also genaueres weiß ich jetzt gar nicht. Was aber wichtig ist, der Mann macht erstmal eine vernünftige Schulausbildung. Und ganz erstaunlich, vermutlich, weil seine Mutter sehr gute Beziehungen zur orthodoxen Kirche hat, also zur christlichen Kirche, besucht er eine kirchliche Schule. Mhm. Dort ist er ein extrem guter Schüler. Aber, und auch das wiederum ist das, was sein ganzes Leben lang ihn prägt, er ist einerseits ein sehr guter Schüler, der ist also sehr intelligent, aber andererseits auch ein total primitiver Schulhofschläger. Ja, der verprügelt die Leute. Wenn die nicht wollen, dann gibt's auf die 12. Und man steht dann irgendwie fassungslos vor diesem Typen, der lauter Einsen schreibt. Also bei mir in der Schule gab's sowas auch. Der schrieb in der Schule lauter Einsen, war aber eigentlich ein Proll. Und also so ging der durch die Schule mit sehr guten Abschlussnoten und dann kommt es noch besser. Danach nämlich geht er in Tiflis, das ist im Kaukasus, auf ein orthodoxes Priesterseminar. Mhm. Das war das Beste, was man einem Kind antun konnte zu der Zeit. Also wir reden jetzt hier irgendwann Ende der 80er Jahre des 19. Jahrhunderts. Mhm. Und zwar deshalb, weil diese Priesterseminare sehr hoch angesehene Bildungsanstalten waren.
Also da wird man nicht zum Priester ausgebildet, oder ist das, also?
Naja, also die Idee ist schon, dass der ein oder andere Priester dabei rumkommt, okay. Aber so viele Priester konnte man auch nicht gebrauchen, deswegen gab es erstmal eine vernünftige Bildung. Mhm. So, aber andererseits, und das prägt ihn eben auch, das ist dann das Dritte, ist es sozusagen das Zentrum des Antizarismus. Man muss ja immer bedenken, in Russland herrscht ein Zar, der immer gegen sich mit Komplotten zu rechnen hat, weil es immer in Russland eine große Gruppe von Oppositionellen gegeben hat, die einfach mit diesem absolutistischen Herrschaftssystem der russischen Zaren nicht mehr einverstanden waren. Und das gab es auch in Georgien. Und in Georgien hatten die einfach so zum Schutz gesagt, wir treffen uns sozusagen im Schutz dieser Priesterseminare, die ansonsten in der gesamten russischen Föderation, hätte ich beinahe gesagt, die im gesamten russischen Zarenreich ein hohes Ansehen hatten und deswegen so einen gewissen Schutz darstellten. Also Stalin bekommt eine außergewöhnlich gute Bildung, er lernt diese Bildung in einem antizaristischen Umfeld und er ist gewalttätig. Und diese drei Dinge, die kann man schon auch, als durchgehend bezeichnen. Ja. Mit dem Ergebnis, dass er 1898 aus dem Priesterseminar rausgeschmissen wird. Jetzt fragt man sich natürlich, warum. Der ist an sich ein guter Schüler.
Hat am Lehrer einen gemobbt, oder?
Der Grund war ein anderer. Und zwar, er nimmt ganz kurz vor der Jahrhundertwende Kontakt auf zu marxistischen Zirkeln. Ja, schrecklich. Und zwar sind diese marxistischen Zirkel sehr eng verbandelt, man glaubt es nicht, mit der Sozialdemokratie in Russland. Also alles ganz schlimm. Und er tritt dieser Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands 1898 bei und wird dann als Konsequenz dieser Entscheidung aus dem Priesterseminar rausgeschmissen, weil die Priester wollten so mit Umstürzlern und Gewalttätern natürlich nichts zu tun haben. Mhm. Und was dann passiert ist, das kann man wirklich nicht anders beschreiben, sind Jahre von schwerster Kriminalität, abenteuerlichen Verfolgungsgeschichten und Inhaftierungen, Verurteilungen, Verbannungen.
Ach so, Verfolgung durch den Staat.
Durch den Staat. Okay. Also der war einer, also nach einer gewissen Zeit war er der meistgesuchte Gangster in Russland. Und Russland hatte ja zu der Zeit auch noch ein paar andere Sachen zu tun. Also es gab 1905, wie wir alle wissen, die erste Revolution in Russland gegen den Zaren, die gescheitert ist. Mhm. Stalin hat da nichts mitgemacht, aber er war dann schon 27, hat das natürlich mitbekommen. Aber er war eben zu dieser Zeit mehrfach in Verbannung. Und ich will mal ein Beispiel sagen, wo man so erkennen kann, was der für Ausmaße hatte mit seiner kriminellen Energie. 1907 wird in Tiflis eine Bank überfallen. Bei diesem Banküberfall werden 3,8 Millionen Dollar erbeutet und es Moment, sind
1400 wann?
7.
3 Millionen Dollar, 1900, das ist richtig viel Geld.
Das ist richtig viel Geld, ja genau. Das ist sehr viel mehr als heute.
Ja.
Und aber nicht nur, dass da 3,8 Millionen Dollar erbeutet wurden, ist zu beachten, sondern es gab 40 Tote. Und damit sieht man auch die Brutalität, mit der er also von der Schusswaffe Gebrauch gemacht hat. Und man fragt sich wirklich, was das für ein Typ gewesen sein muss. Also das ist jedenfalls sehr erstaunlich. Und er wird dann natürlich auch verhaftet irgendwann. Er wird nach Sibirien geschickt. Auch in Sibirien macht er also, ja, wie soll man sagen, Geschäfte mit Mitgefangenen. Er baut da illegale Zigarettenhandel auf und all solche Dinge. Also er ist ein durch und durch, ja, krimineller Typ. Das kann man nicht anders sagen. So, und jetzt hat er aber schon die ganze Zeit, und wenn jemand Lust dazu hat, dann möge er sich mal so Bilder oder auch Filmausschnitte angucken. Er hatte immer schon einen lahmen Arm. Also ein Arm war kürzer als der andere und war gelähmt.
Wie der Hitler.
Nee, nicht wie der Hitler,
ja,
sondern
wie der Hitler hat gezittert, ja, dann irgendwann.
Wie Wilhelm der Zweite.
Der hatte das stimmt, auch. Ja.
Wilhelm der Zweite hatte einen verkürzten Arm. Bei Wilhelm dem Zweiten war es aber ein Problem während der Geburt. Und bei ihm war es so, dass er einen Unfall hatte. Er ist mit einer Kutsche umgefallen, als er 12 Jahre alt war. Und er bricht sich den Arm. Und dieser Bruch, der wächst schlecht und schief zusammen, weil er unter einer Entzündung des Knochenmarks gelitten hat. Und damit ist dieser Arm für den Rest seines Lebens also funktionsunfähig. Und das wiederum bewirkt genauso wie bei Wilhelm II einen massiven Minderwertigkeitskomplex.
Ah.
Und dieser Minderwertigkeitskomplex, der wird noch dadurch verstärkt, dass er ein vollkommen zernarbtes Gesicht hat. Und wenn man sich mal Porträts von dem Mann auch im hohen Alter anguckt, dann sieht man, dass diese Narben immer noch da sind. Das ist eine nicht richtig behandelte Pockenerkrankung gewesen, die er mit 6 Jahren erlitten hat. Und ich habe es ja eben schon mal gesagt, ich mache es jetzt nochmal, ich mache hier Geschichte und keine Psychotherapie, aber ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass diese beiden körperlichen Makel, ich sag mal Psyche und Verhalten Stalins für den Rest des Lebens massiv beeinflusst haben.
Ja, also das alles, was du erzählst, klingt so, dass daraus nur irgendein Psychopath letztlich werden kann. Ja.
Eigentlich schon. Ne?
Ja, ja, das und, ist...
Ja, das würde ich auch sagen. Aber
auch hochintelligent und früh gelernt, dass Gewalt letztlich doch eine ganz gute Lösung ist, wenn man derjenige ist, der sie ausübt. Das ist alles, ja.
Ja. Also und das ist ja das Furchtbare ist, er macht daraus dann sozusagen ein Prinzip.
Ja.
Wir kennen das unter dem Stichwort Stalinismus. Und jetzt ist die Frage, was ist das eigentlich? Weil es ist ja im Grunde genommen kein richtig definierter Begriff. Das ist einfach eine Herrschaftsform, die äußerst brutal ist, die Personenkult kennt, absoluten Gehorsam gegenüber einer Person, in diesem Falle Stalin, und eben allumfassend. Es ist ein totalitäres Herrschaftssystem auf eine Person bezogen.
So.
Und Stalin nutzt dieses aus, indem er zum Massenmörder wird, und zwar jetzt den Krieg gar nicht mit eingerechnet. Er lässt wirklich zu Hunderttausenden Kritiker umbringen, Dissidenten, er macht irgendwelche Leute zu Sündenböcken für irgendwelche Missstände, er lässt Leute umlegen, auch immer in riesigen Zahlen, zu denen er einfach Misstrauen aufgebaut hat, also bestimmte Militärs, bestimmte Ärzte, Lehrer.
Das ist ja nicht jeder. Das muss notwendigerweise jeder sein, außer irgendjemand, der so weit in der Hierarchie unten ist, dass er ihm praktisch nie gefährlich werden kann. Und selbst da kann es sein, dass der Bauer ihn vergiften will, indem er
das
Korn mischt. Ne?
Genau, das hatte damit gar nichts zu tun. Das Beispiel folgt sofort. Der Holodomor in der Ukraine, Anfang der 30er Jahre, da hat es 3,5 Millionen Tote gegeben. Und zwar deshalb, weil Stalin der Meinung war, dass die Bauern, die in der Hierarchie für ihn sowieso unterhalb der untersten Stufe standen, irgendwelche Lebensmittelvorräte angelegt hätten und eben nicht auf den russischen Markt gebracht hätten. Und damit wurde die Rote Armee beauftragt, dort Razzien zu machen. Und 3,5 Millionen Menschen wurden umgelegt. Und bis zum heutigen Tage ist der Holodomor in der Ukraine ein Trauma und sicher auch ein Grund dafür, dass die sich jetzt so gegen die Russen wehren. Also das ist mal klar. Und jetzt auch mal unabhängig von dem Zweiten Weltkrieg, bei dem es ja auch sehr viele Opfer zu beklagen gegeben hat, aber auf den wir jetzt gleich noch kommen, Unabhängig davon ist Stalin mit Hitler und Mao Zedong der größte Massenmörder des 20. Jahrhunderts geworden. Eindeutig, das ist überhaupt keine Frage. Der größte war, glaube ich, tatsächlich Mao Zedong. Aber die drei Burschen...
Mao hat mehr Menschen auf dem Gewissen als Hitler?
Ja, ja, klar.
Entschuldige, also... Was genau zählt denn zu den, wir nennen nicht Verdiensten, aber ich nenne Verdiensten Hitlers auch der. Also ich meine, der zweite, alles, was Hitler gemacht hat, inklusive Krieg, das waren 50 ja. Millionen Tote und Mao hat mehr Menschen auf dem Gewissen.
Ja, 70 oder sowas.
Alter Vater!
Ja, ja. Also
nicht klar.
Da muss man, der chinesische Bürgerkrieg hat ja auch 20 Jahre gedauert. Also okay, ja. Und alleine die Kulturrevolution hat schon 10 Millionen Menschen das Leben gekostet. Und diese völlig schwachsinnige, der große Sprung, wo man also gesagt ja. hat, wir bauen jetzt, jeder muss jetzt irgendwie seine Messer einschweißen, damit irgendwie Stahl dabei herauskommt. Und dann lassen wir die Ackerflächen brach liegen, weil die keine Zeit mehr haben dazu. Das hat, glaube ich, auch 10 Millionen Leuten das Leben gekostet. Also da hat er ordentlich zugelangt, der Mann, und hat eben aller schwerste Verbrechen begangen. Und insofern muss man das wirklich gewahr haben.
Ja.
Also, die drei sind die meist, also die größten Verbrecher des 20. Jahrhunderts, sagen wir, und eben auch Massenmörder. Und nun ist ja noch die Frage, Stalin ist ja der große Gegenspieler dann zu Hitler geworden im Zweiten Weltkrieg, und die Verehrung, die wir, und das ist auch der Punkt, weswegen wir diese Sendung dann auch gemacht haben, die Verehrung, die er jetzt gerade wieder erfährt durch die Enthüllung von Büsten, und Wolgograd wurde für ein paar Tage wieder in Stalingrad umbenannt.
Russland, entschuldige, die Russen haben das auch nie aufgearbeitet, ne?
Die haben das nie aufgearbeitet, und das ging ja auch nicht, weil die Sowjetunion ja im Grunde genommen, ich sag mal, nach der Rede von Chruschtschow auf dem 20. Parteitag 1956 mit der Aufdeckung der Verbrechen war das Problem gelöst.
Ja,
so,
ja,
hat es einer gesagt und fertig.
Es gab dann ja diese Memorial, diese Menschenrechtsorganisation, die das aufarbeiten wollten, aber die hat Putin ja dann letztlich verboten lassen.
Ja, also die haben ja nur lange Zeit wirklich viel gemacht. Das ist ja vor Putin, schon lange vor Putin gewesen, und aber trotzdem die Frage, ob Putinismus was mit Stalinismus zu tun hat, das kann man dann am Ende beurteilen. Aber was eben, wo man eben noch lange drüber gerätselt ist, was hat eigentlich Stalin sich dabei gedacht, mit Hitler diesen Pakt einzugehen? Und da gibt es viele Möglichkeiten. Also nochmal kurz zur Erklärung: 23. August 1939. Hitler und Stalin unterschreiben einen gemeinsamen Pakt der Diktatoren. Und dieser Pakt der Diktatoren bedeutet, man verleibt sich in jeweilig genau abgegrenzten Gebieten Polen ein. Polen wird zweigeteilt, Deutsch und Russisch. Und man steckt Interessensphären ab. Wo sehen die Russen ihre, ich sag mal, Interessensphäre? Baltikum vor allem. Mhm. Und wo sehen die Deutschen das? Bessarabien vor allem. Und man sagt erstmal, jetzt wird nicht angegriffen, wir halten jetzt erstmal still, und wir gucken dann mal, was wir mit den Ländern machen, wenn wir sie besetzt haben. Und dann wird der Überfall auf Polen, beginnt ja dann kurz nach dem, nämlich am 1.9.1939. Mhm. Und die Besetzung Ostpolens durch Einheiten der Roten Armee ist am 17. September, unter Anführung im Übrigen von Nikita Chruschtschow, der da als Kommissar tätig wird. Und dann trifft man sich an der Linie Brest-Litovsk, und dort siehst du dann also russische Generäle und deutsche Generäle, die fröhlich Wodka trinken und sich die Hand schütteln und sich gemeinsam Polen untertan machen. Und in der westlichen Hälfte wird der Holocaust gemacht, und in der östlichen Hälfte gibt's Sowjetunion. Mhm. Ein Trauma, das die Polen bis zum heutigen Tage nicht loslässt, logischerweise, und auch politisch leiten lässt. Das muss man immer bedenken. Wenn wir Polen betrachten heute, dann muss man immer bedenken, 250 Jahre Fremdherrschaft. Das nur nebenbei.
Im Grunde ein Wunder, dass die Polen nicht an ihrer Westgrenze massiv Truppen stehen haben zur Sicherheit, ne?
Ja, ja, also das nur eben einfach zur Sicherheit. So, aber die Frage ist jetzt, hat Stalin nicht erkannt, oder wollte er es nicht wahrhaben, ja, oder wusste er es nicht, dass Hitler tatsächlich ein germanisches, in Anführungsstrichen, Europa wollte, von den Pyrenäen bis zum Ural, und dass er für die Sowjetvölker da Sklavenarbeit vorgesehen hatte? Und für die Arier, die Herrenmenschen, die sogenannten, sozusagen die Pascha-Position sich ausgewählt hat.
Ja.
Und wenn das so ist, dann wäre nun doch seine Bildung nicht so weit her gewesen, weil das hätte man ja alles wissen können. Und er hatte ja auch Berater. Ja, natürlich, das steht in meinem Kampf.
Ja, natürlich. Aber wer hat denn geglaubt, also wer hat denn meinen Kampf wirklich ernst genommen,
ja, das bevor muss man, es zu aber, spät man, war? Also, ja, entschuldige mal, also wenn ich klug bin und ich mache mit dem Mann einen Vertrag, dann muss ich irgendwie irgendeinen Untergebenen bitten, lies diesen Quatsch und sag mir, was drinsteht. Und das muss ich dann auch ernst nehmen. Aber gut, ich war nicht dabei, ich kann das auch nicht beurteilen. Vielleicht passiert zu unserer Zeit jetzt genauso etwas und wir merken es auch nicht.
Bei Putin haben wir es ja auch nicht gemerkt. Alles, so was er gerade macht, hat er seit Jahren, schreibt er das auf und hält Reden darüber. Und niemand hat es für voll genommen, außer ein paar Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.
Ja. Genau. Ja. So, und also er hat das nicht wahrgenommen und er hat dann, als Hitler am 22. Juni 1941 die Sowjetunion überfallen hat, ist von ihm, ich glaube, 10 Tage nichts zu hören gewesen. Da hat er sich irgendwo in den Kreml eingegraben und hat nachgedacht und hat dann gesagt, keine Ahnung, was wir jetzt machen sollen. Und hat sich dann mit einer Rede an sein Volk gewendet und hat dann bis zum Ende des Krieges 1945 den Mythos aufgebaut, dass er eben Väterchen Russland ist und den großen Vaterländischen Krieg gewonnen hat. Und die Idee war, hat sozusagen nachempfunden nach 1812, als Napoleon nach Russland marschierte, wir lassen ihn einfach ins Land kommen, warten auf den Winter, rüsten derzeit die Rote Armee auf, nehmen dann auch Verluste hin. Das ist übrigens das Gleiche, was jetzt in der Ukraine passiert. Da sind viele russische Verluste, aber das ist denen egal. Und am Ende, wenn die dann weit genug im Land sind, bleiben sie in Steh und Kälte stecken, weil da sind sie nicht für ausgerüstet, das kennen sie auch einfach gar nicht. Und dann drängen wir sie zurück. Das hat ja auch dann funktioniert. Und dann hat Stalin etwas gemacht, was er im Übrigen aus den Verhandlungen nach dem Ersten Weltkrieg abgeguckt hat. Nämlich, er hat sich einen Cordon sanitaire bauen lassen, indem er gesagt hat, wir möchten nicht normal von irgendwelchen imperialistischen westlichen Mächten überfallen werden, also brauchen wir so eine Art Cordon sanitaire, also einen Speckgürtel um die Sowjetunion herum. Und er hatte das eigentlich vorgehabt bis einschließlich Italien. Er wollte also so ein über Kroatien dann hoch, Polen, Ungarn, Rumänien und so weiter, bis eben Teile Deutschlands. Und eben das Baltikum. Damit, sagt er, ist er von allen Seiten gut eingepackt, in Anführungsstrichen, und kann also das dann sein Land sozusagen weiterentwickeln. Und das haben die westlichen Alliierten akzeptiert und haben gesagt, das ist halt so. Das war denen auch ehrlich gesagt egal, weil Polen und Ungarn waren für die keine wichtigen Länder. Und dadurch entwickelte sich das, was wir als Kalten Krieg kennen. Und all das zusammengenommen ist sozusagen das Werk zweier hochgradiger Gangster, nämlich Hitler und Stalin. Und wir müssen insofern die Soße auslöffeln, die zwei uns eingebrockt haben. Wenn man sie jetzt mal auf wirklich Personen reduziert, das ist jetzt die Frage, ob man das machen kann, aber die stehen jedenfalls hinter diesen beiden furchtbaren Entwicklungen.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe Eine Stunde History läuft am 6. März 2023 auf DLF Nova.
Ist nicht tot.